Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 155. Heute geht es um die Frage, wie werde ich meine Essensregeln los? Es geht um das vierte Prinzip der intuitiven Ernährung, der Essenspolizei, den Kampfansagen. Und es macht echt so unfassbar Spaß, diese Prinzipien durchzugehen. Also ich hoffe, du hast genauso viel Freude beim Anhören, wie mir das Freude macht, diese Reihe aufzunehmen. Was ist die Essenspolizei? Die Essenspolizei repräsentiert die inneren kritischen Stimmen und strikten Regeln, die wir in Bezug aufs Essen entwickelt haben. Und sie ist diese Stimme in unserem Kopf, die Lebensmittel als in Anführungszeichen gut und schlecht beurteilt. Und sie ist auch diese Stimme in unserem Kopf, die negative Gedanken rund ums Essen verstärkt. Das Ziel des vierten Prinzips ist daher, sich der mentalen Regeln und negativen Selbstgespräche rund ums Essen bewusst zu werden und sie langfristig abzulegen, da sie eine entspannte Beziehung zum Essen blockieren und Schuldgefühle fördern. Ne? Und hier siehst du auch schon wieder die Verbindung mit dem Prinzip 3. Also hier ne, die Zahnrädchen, die rollen, Rädern, drehen sich ist wahrscheinlich das richtige Wort. Egal. Also die Essenspolizei, das sind hauptsächlich innere Glaubenssätze und auch wieder die Diätmentalität, die natürlich hier eine Rolle spielt, da die Essenspolizei alle Regeln umfasst, die wir im Laufe der Zeit durch Diäten, Diätmentalität, Gesellschaftsnormen und auch Ernährungsideologien gelernt haben. Und das hört sich jetzt natürlich alles so total abstrakt an, deshalb bekommst du ein paar Beispiele, also typische Gedanken oder Stimmen der Essenspolizei wären, du sollst nicht nach 18 Uhr essen, Kohlenhydrate sind schlecht, na, du darfst dir keinen Nachtisch gönnen, du hast heute schon zu viel gegessen, wenn du das jetzt isst, dann musst du aber nachher um den Block laufen oder vielleicht kennst du das auch, jetzt ist auch schon alles egal und dann machst du die Aschbombe in die Naschublade oder in die Bäckertheke oder, keine Ahnung, auf den Grill oder ne, was halt so deins ist. Dieses, ne, jetzt ist schon eh alles egal, das ist dann sozusagen die Essenspolizei auf 100% Lautstärke. Und ich persönlich, ich habe gerade ja von Glaubenssätzen gesprochen, ich persönlich glaube nicht mehr daran, dass wir Glaubenssätze auflösen können. Also ich habe sowas bestimmt früher gesagt, auch hier im Podcast gesagt, weil ich das auch früher geglaubt habe. Was ich mittlerweile glaube, ist, dass wir üben können, sie uns schneller bewusst zu machen und ja uns bewusst machen, wie sie unser Verhalten steuern und uns dann so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen gegen sie, aber so für eine Alternative entscheiden können. So, und die Rolle der Essenspolizei ist natürlich, dass das eine innere laute Stimme ist, die ständig über unsere Essgewohnheiten urteilt und Schuldgefühle erzeugt, Scham und ein ungesundes Verhältnis zum Essen. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, die Essenspolizei, die ist voll nervig und überhaupt nicht hilfreich. Nee. Das hat schon was für sich, dass du diese Stimmen im Kopf hast. Also du darfst dir wirklich bewusst machen, dass hier niemand in deinem Körper irgendwie gegen dich ist, sondern die Essenspolizei, die hat sich sozusagen entwickelt, ne? Die war lang in der Ausbildung, hat sich alle möglichen Fertigkeiten auch, ne, antrainiert und die versucht dich zu schützen. Also die versucht dich vor bestimmten Dingen zu schützen. Die versucht dich davor zu schützen, dass du vielleicht ungesund isst, oder die versucht dich vielleicht davor zu schützen, dass du Gewicht zunimmst. Also na, je nachdem, was du da möglicherweise für Ängste hast oder was du für Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast, all das hat natürlich deine Essenspolizei geformt. Also die Essenspolizei, die ist für dich. Die Frage ist halt, ob dir das wirklich dient, ja, also ob Kontrolle in deinem Essverhalten wirklich das ist, was du brauchst. Und natürlich denkt die Essenspolizei, dass es das ist, was du brauchst, weil das hat ja auch die letzten, keine Ahnung, 15, 15, 20, 50 Jahre, ne, super gut so funktioniert. Ne, du wackelst ja immer noch mit den Zehen und deshalb muss da ja auch was Gutes dran gewesen sein und das war es vielleicht auch. Aber diese Essenspolizei, die darf jetzt auch wieder neue Dinge lernen, wenn du anfängst, intuitiv zu essen. Und das ist mir ganz wichtig, ne, dass du sie auch so ein bisschen versuchst, so mit offenen Armen zu empfangen, weil das sind diese Stimmen, die dir auch wieder aufzeigen, ne, dass vielleicht bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dass hier bestimmte Grenzen überschritten werden, dass hier bestimmte Ängste sind oder dass einfach da Themen sind, wo man, ne, wenn du Kapazität hast, auch vielleicht mal drauf gucken kann. Also die Essenspolizei, diese innere Stimme, die ist nicht gegen dich, die ist für dich. Die hat aber möglicherweise Dinge gelernt, die vielleicht mal hilfreich waren, es aber jetzt nicht mehr unbedingt sind. So. Was sie hervorruft, sind leider häufig unangenehme Emotionen und Schuldgefühle. Also die Essenspolizei führt oft zu unangenehmen Gefühlen nach dem Essen, ne? Insbesondere wenn man diese strikten Regeln, die man vielleicht hat, bricht. Und sie verstärkt natürlich auch das Schwarz-Weiß-Denken. Also die Lebensmittel werden in gut und schlecht unterteilt, was dann auch den Genuss einschränkt, das Essverhalten stressig macht, das Essverhalten moralisiert, ne? Also, und dann ja auch wieder Schuldgefühle erzeugt, ne? Wenn ich Lebensmittel XY esse, das ich für gut erachte, dann bin ich gut. Und wenn ich Lebensmittel XYZ esse, das ich für schlecht erachte, dann bin ich schlecht. Und das macht natürlich was mit uns. Und wenn wir dann diese Regeln brechen, dann kann es sein, dass wir mit noch mehr Kontrolle, ne, wieder draufgehen und versuchen halt diese Regeln beim nächsten Mal einzuhalten. Und dann kommen wir in so einen Zyklus rein aus Kontrolle und Kontrollverlust. Denn je mehr wir versuchen, uns an die strikten Regeln zu halten, je mehr Kontrolle wir dann noch draufgeben, desto eher erleben wir dann Momente des Überessens oder Momente des emotionalen Essens und dann natürlich auch diese ganz heftigen Versagensgefühle. Und die langfristigen Folgen, also der Auswirkungen der Essenspolizei, dieser inneren Stimme, sind, dass wir dauerhaft in der Diätmentalität gefangen sind, dass wir uns ständig selbst kritisieren und dass auch ein gestörtes Essverhalten bis hin zu einer Essstörung entstehen kann. Also die Essstörung entsteht natürlich nicht durch, einfach nur durch diese Essenspolizei, durch diese innere Stimme, sondern da müssen immer sehr viele Faktoren auch zusammenkommen, aber diese Essenspolizei kann natürlich verstärkend wirken, mit allen negativen Folgen für den Selbstwert und für das Körperbild, ganz abgesehen jetzt von den Essstörungen, die möglicherweise auch damit gefördert werden können. Deshalb ist natürlich die Frage, wie kannst du der Essenspolizei den Kampf ansagen, auch so wichtig und ja, also grundlegend ja auch das Ziel dieses Prinzips. Um ihr den Kampf ansagen zu können, darfst du sie erstmal erkennen und identifizieren. Also auch hier sind wir wieder in der Achtsamkeit. Dass du dir bewusst werden darfst, wann und in welchen Situationen bei dir die Essenspolizei aktiv ist. Sind es bestimmte Situationen, in denen du dich befindest? Sind es bestimmte Orte? Sind es bestimmte Zeiträume vielleicht? Sind es bestimmte Lebensmittel? Sind es Familienfeiern? Also was ist es bei dir, Was stärkt sozusagen die Essenspolizei? Wann glaubt sie, sie kann jetzt hier so ja, hervorkommen und lautstark schreien, hallo, ich bin hier. Und dann kannst du natürlich diese typischen Gedanken hinterfragen, wenn du möchtest. Na, also so dieses, wenn es jetzt zum Beispiel ein bestimmter Zeitraum ist, na, du hast beispielsweise Hunger um 20 Uhr, aber die innere Stimme, deine Essenspolizei sagt dir, du darfst nicht nach 18 Uhr essen. So, jetzt bist du natürlich in einem Konflikt und jetzt kannst du dich mal fragen, na, ist dieser Gedanke wirklich wahr? Oder na, wer sagt denn, dass ich nicht um diese Uhrzeit essen darf? Und gibt's vielleicht Menschen, die um diese Uhrzeit essen? Und na, sind diese negativen Auswirkungen, die oder diese Ängste, die da diese Essenspolizei schüren will, ja, sind, also ist da wirklich was dran? Oder ne, wo habe ich denn das gelernt? Und es geht wirklich darum, negative Selbstgespräche auch zu entkräften und solche kritischen Gedanken, ne, die vielleicht gar nicht deine eigenen Gedanken sind, durch mitfühlende positive Aussagen zu ersetzen. Und da, da muss ich gucken, genau, da kommen wir dann auch noch beim Impuls heute darauf. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo ich bin. Genau hier. Also da kommen wir gleich jetzt noch beim Impuls darauf. Da geht es dann um Reframing. Und wenn du merkst, dass du diese negativen Selbstgespräche führst, dann kannst du auch sowas zum Beispiel sagen wie, ach, das ist ja spannend. Jetzt habe ich gerade wieder so einen, so einen Gedanken. Oder ach, da bist du Essenspolizei, hallo, schon lange nicht mehr von dir gehört. Ne? Und du darfst üben, Lebensmittel neutral zu betrachten. Also kein Lebensmittel ist böse. Und jedes Lebensmittel kann auch Teil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung sein. Und hier haben wir jetzt auch wieder die Überschneidung zu Prinzip 3, ne, verbotene oder bisher verbotene Lebensmittel in den Alltag zu integrieren, dir die Erlaubnis zu geben, alle Lebensmittel zu genießen, ohne Schuldgefühle, üben, bewusst und achtsam zu essen, üben, den Genuss, also beim Essen wieder zu entdecken, da gibt's auch noch ein eigenes Prinzip, das ist dann die Nummer 6, da kommen wir noch drauf, und so auch diesem Urteil der Essenspolizei entgegenzuwirken. Also auch die Essenspolizei, die darf neue Erfahrungen machen, ne? Neue, positive, andere Erfahrungen, die dann auch so ein bisschen an diesen Gedanken, ne, an diesen Stimmen rüttelt. Du darfst deine innere Ernährungsexpertin stärken. Na, du darfst üben, deine Fähigkeit auf die eigenen Bedürfnisse und Körpersignale zu hören, weiterzuentwickeln, anstatt dich an externe Regeln zu halten. Und du darfst auch weiterhin üben, in deine körpereigene Intuition zu vertrauen. Also dein Körper kann dir sagen, wann und was er braucht. Und das sich dann auch bewusst zu machen, die Essenspolizei, das ist auch ein Faktor sozusagen von außen. Also diese innere Stimme, die du da hast, die wurde ja durch Dinge von außen geformt. Und irgendwelche anderen Menschen, ne, die wissen nicht, was du brauchst. Auch ich weiß nicht, was du brauchst, weil du bist immer die Expertin deines Körpers. So. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also du kannst beispielsweise, und das sind jetzt auch wieder nur Impulse, na, guck, was da für dich sich stimmig anfühlt, was zu dir passt, was zu deinem Leben passt. Du kannst zum Beispiel Gedankentagebuch führen. Ja, also du kannst dir kritische Gedanken notieren und dann analysieren, woher sie kommen, ne? Entweder gleich oder in einem ruhigen Moment. Für mich würde das überhaupt nicht funktionieren, weil ich könnte mir ja gar nicht merken, wo ich mein Notizbuch hinlege, und wenn ich das dann versuche, im Handy zu machen, dann würden mich da eine Million Apps ablenken. Also das wäre jetzt nicht unbedingt mein Impuls, ja, der passend für mich ist, aber für manche Menschen ist es total hilfreich, ne? Also dir die kritischen Gedanken zu notieren, zu analysieren, woher sie kommen, zu analysieren, wie sie vielleicht dein Essverhalten beeinflussen. Und Achtung, ich hatte letzt aber erst eine Klientin im Mentoring, die sich dadurch ja aktiviert oder getriggert gefühlt hat, überhaupt irgendwas aufzuschreiben. Also es ging auch nicht darum, das Essen aufzuschreiben, sondern sie hatte ein Buch, wo es darum ging, die Gefühle zum Essen aufzuschreiben. Und das war zum Beispiel auch nicht das Richtige für sie. Aber es kann total das Richtige für dich sein, dieses Gedankentagebuch zu führen. Du musst das auch nicht unbedingt aufschreiben. Du kannst auch einfach so, einfach in Anführungszeichen, einfach so den Gedanken hinterfragen. Also Fragen zu nutzen wie, ah, ist ja spannend. Jetzt denke ich gerade das und das. Woher kommt eigentlich dieser Gedanke? Und ne, hilft er mir wirklich? Ist der hilfreich für mich? Und das kann auch dazu führen, dass du da die Essenspolizei entwaffnest. Dann gibt's natürlich Achtsamkeitsübungen. Achtsamkeit hilft, sich wieder weniger in negative Gedanken zu verstricken und stattdessen eine neutrale, beobachtende Haltung einzunehmen. Also nichts anderes ist ja Achtsamkeit, ne? Neutral und wertfrei im Moment sein. Und du kannst vor dem Essen beispielsweise einen Moment innehalten und bewusst spüren, was braucht denn mein Körper jetzt wirklich? Oder welche Nahrung tut mir denn jetzt gut? Oder na, worauf habe ich denn gerade wirklich Lust? Selbstmitgefühl ist natürlich auch immer ein großes Thema, ne? Wenn negative Gedanken aufkommen oder unangenehme Gefühle, anstatt sie zu bekämpfen, darfst du sie als Teil des Prozesses sehen. Du darfst üben, dir selbst mit Mitgefühl zu begegnen. Ne, wenn dir das bei dir selbst schwerfällt, dann überleg dir immer, ne, was würde ich denn zu einer Person sagen, die mit dieser Herausforderung zu mir kommt, ne, die ich sehr liebe, also eine Person, die du sehr liebst, was würde ich denn sagen, um sie zu unterstützen, und dann darfst du dir erlauben, dasselbe auch zu dir zu sagen. Du kannst zum Beispiel denken, es ist okay, dass ich mich so fühle, oder es ist verständlich, dass ich gerade mit diesen Gedanken kämpfe, oder es ist normal, dass die Essenspolizei bei mir so stark ist, weil die habe ich ja auch jetzt Jahre oder Jahrzehnte lang wirklich gut trainiert. Es ist normal, dass diese Stimmen hochkommen, und es ist auch normal, dass diese Stimmen immer wieder hochkommen, auch wenn man vielleicht, ja, auch denkt, ach, das ist doch was, ne, was ich längst überwunden habe. Das können immer wieder Situationen oder Herausforderungen aufkommen, wo plötzlich das wieder hochkommt. Und das ist normal, das ist Teil des Prozesses. Und das ist eigentlich schon auch das Stichwort. Also fokussiere dich auf den Prozess, ne, nicht auf das Ergebnis. Also statt dich darauf zu konzentrieren, dass du jetzt bestimmte Denkmuster komplett ablegen musst oder dass die Essenspolizei überhaupt nicht mehr laut werden darf, könntest du auch deinen Fokus darauf legen, Fortschritte zu bemerken und ja, dich für kleine Veränderungen zu feiern. Und an dieser Stelle werden auch oft positive Affirmationen vorgeschlagen. Das kann ich persönlich aber generell ja nicht so uneingeschränkt empfehlen, weil also meine Erfahrung und das, was ich so bisher ja gelesen habe und mich da weitergebildet habe in dem Bereich, ist, dass positive Affirmationen nur bei Menschen mit einem positiven Körperbild und einem hohen Selbstwert gut funktionieren. Und bei einem negativen Körperbild und einem niedrigen Selbstwert können sie sogar abwertende Gedanken verstärken. Also möglicherweise ist, ja, wenn du mit Affirmationen arbeiten willst, dann beobachte ich das sehr gut, ob das wirklich passend für dich ist. Und ansonsten kannst du auch vielleicht mit Affirmationen arbeiten. Also if, ja, im Sinne von was, wenn. Und ne, eine positive Affirmation wäre zum Beispiel, ich bin schön. Und wenn du aber jetzt einen niedrigen Selbstwert oder ein negatives Körperbild hast und dich im Spiegel anguckst und dir dabei sagst, ich bin schön, dann kann es sein, dass dein Gehirn dir da reinpfuscht und sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, das stimmt doch gar nicht, das glaube ich nicht. Und dann 20 Gründe hochkommen, warum du nicht schön sein kannst. Und dann hat das natürlich total das Gegenteil von dem bewirkt, was es eigentlich tun sollte. Und diese Affirmation wäre nicht, also die Affirmation wäre, ich bin schön, und die Affirmation ist beispielsweise sich zu fragen, also in der Frage zu sein, was wäre, wenn ich schön wäre, oder was wäre, wenn ich etwas Schönes an mir entdecken könnte. Und das ist relativ sicher für dein Gehirn, ne, weil da nicht sofort dieses, nee, das kann aber nicht so sein, weil, sondern dadurch, dass du diese Frage stellst, denkt es sich so, ah, okay. Na so, ha, Challenge accepted. Ich gucke jetzt mal, ob es vielleicht etwas geben könnte, das. So, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Kommen wir mal zu den Herausforderungen und den möglichen Widerständen. Na, also wir haben ja viele tief verwurzelte Überzeugungen, viele Regeln der Essenspolizei sind durch jahrelange Diäten und gesellschaftliche Einflüsse tief verankert und es braucht wirklich Zeit, diese Überzeugungen zu ändern. Es kann sein, dass eine Angst in dir hochkommt vor Kontrollverlust, also der Gedanke, diese Regeln loszulassen, der kann natürlich beängstigend sein. Und da darfst du dir selbst bewusst machen, dass du diesen Prozess in deinem Tempo gehen darfst. Also es ist normal, anfangs eine Unsicherheit zu spüren und du machst dann diese Schritte in deinem Tempo, sodass der Körper auch wirklich mitkommt, dass dein Gehirn mitkommt, Vertrauen aufzubauen und dass du langsam lernst, dich selbst zu regulieren. Und natürlich haben wir auch hier wieder den gesellschaftlichen Druck. Die Essenspolizei wird oft durch äußere Einflüsse wie Social Media, Ernährungstrends und Werbung verstärkt. Also es ist da auch manchmal hilfreich, sich davon zu distanzieren, ja, also mal den Social Media Feed auszuputzen, vielleicht nicht Fernsehen zu schauen, wo Werbung kommt, oder mal Zeitschriften zu meiden, die halt immer diese neuen Ernährungstrends vorstellen und dann eher auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Und was mich total freut, ich bekomme ganz häufig die Rückmeldung, dass wenn Menschen so den Podcast finden oder die Anti-Diät-Bewegung finden oder anfangen intuitiv zu essen, dass dann der Iss doch, was du willst Podcast auch ja wirklich so eine Hilfestellung sein kann, ne, wo so in Momenten des Zweifels es dann helfen kann, da eine Podcast-Episode anzuhören. Und da freue ich mich natürlich unheimlich, wenn, ja, wenn der Podcast so eine Unterstützung für dich sein kann, weil, ne, genau deshalb mache ich das ja. Also wenn Zweifel aufkommen, gerne Podcast hören, wenn das hilfreich für dich ist oder unser Buch mal wieder ja zur Hand nehmen. Ich habe auch diese Woche wieder eine wunderbare Rückmeldung zum Buch bekommen. Ich habe mir die natürlich nicht aufgeschrieben. Das ist auch so eine Herausforderung für mich, dann ja diese Rückmeldungen zu sammeln. Aber ich kann dir bloß sagen, dass ich mich über jede einzelne Rückmeldung unheimlich freue und wenn du mir schreibst und ja, auch ne, mit kritischen Anmerkungen schreibst, weil das ist ja auch immer wieder was mir dabei hilft, dann auch zu wachsen und ne, zu verstehen, wo möglicherweise die Herausforderungen liegen. Und ich habe so das Gefühl die ganze Zeit, ich muss nochmal zu diesen Glaubenssätzen auch zurückkommen, weil ich habe das vorhin irgendwie so einfach hingeknallt, ohne das nochmal genau zu erklären. Also ich glaube nicht, dass Glaubenssätze aufgelöst werden können. Und es gibt da eigentlich so zwei Lager. Die einen sagen, Glaubenssätze können tatsächlich verändert, aufgelöst oder vielleicht kennst du auch das Wort transformiert werden. Na, allerdings ist es oft ein komplexer und zeitintensiver Prozess und dann kommt auch oft zu dieses und ich zeig dir, wie es geht. Die anderen, also das andere Lager, ne, sagt, nein, das geht nicht, da gehöre ich dazu, da Glaubenssätze durch Erfahrungen, Erziehungen oder gesellschaftliche Einflüsse, ne, oft schon tief in der Kindheit verwurzelt werden und so gefestigt sind, dass man die jetzt nicht einfach mal loswerden oder transformieren kann. Also manche tief verankerten Glaubenssätze lassen sich möglicherweise nie vollständig eliminieren, aber sie können an Kraft verlieren. Also das ist meine eigene Erfahrung und ich sehe das auch bei KlientInnen. Ja, also man löst in Anführungszeichen einen Glaubenssatz in Bezug auf Ernährung auf und plötzlich zeigt sich dann das gleiche Muster in einem anderen Lebensbereich. Ne? Und dann schaut man da genauer hin und dann ploppt plötzlich an einer anderen Stelle dieser überwunden geglaubte Glaubenssatz wieder auf. Ne? Oder keine Ahnung, eine neue Situation ist da und plötzlich sind die Diätgedanken wieder da. Und eventuell geht es gar nicht darum, diesen Glaubenssatz einfach in Anführungszeichen wegzumachen, sondern ihn bewusst zu erkennen, zu hinterfragen und schrittweise durch neue, hilfreichere Überzeugungen zu ersetzen oder diesen Glaubenssatz zu relativieren. Ja, also der Fokus liegt eher darauf, neue, gesündere Überzeugungen zu entwickeln, die dann stärker werden und wirken als diese, ich sage jetzt mal, alten negativen Glaubenssätze. Und vielleicht ist das die Aufgabe, das zu üben, sodass mit der Zeit die alten Denkmuster ihren Einfluss deutlich verlieren oder sogar weitgehend verschwinden, ja, wenn man sie regelmäßig hinterfragt und durch alternative Überzeugungen ersetzt. Und vielleicht fragst du dich, ne, wie funktioniert denn das mit der Veränderung von Glaubenssätzen? Ich denke, das sind 5 Schritte. Und ich gehe mal davon aus, wenn du eine andere Person fragst, wird die wahrscheinlich was anderes erzählen. Ich sag dir jetzt mal, was ich dazu denke. Also ich glaube, dass die Veränderung von oder die Relativierung von Glaubenssätzen in 5 Schritten funktionieren kann. Also das erste ist, du darfst natürlich erkennen und dir bewusst werden, was der Glaubenssatz ist. Also der erste Schritt ist, ihn überhaupt mal zu identifizieren. Und oft sind diese Überzeugungen so tief verankert, dass sie ja als selbstverständlich gelten, ne? Deshalb sagt man ja auch Glaubenssatz, und ja gar nicht hinterfragt werden. Also Beispiel ist, ich muss schlank sein, um wertvoll zu sein, oder ich muss Leistung bringen, um wertvoll zu sein. Ich hatte ganz lang diesen Glaubenssatz, der überhaupt gar nicht mir bewusst war. Und ein Glaubenssatz, der mir in meiner Arbeit auch immer wieder begegnet ist, ich bin nicht gut genug. Der zweite Schritt ist, zu hinterfragen und analysieren. Also sobald du den Glaubenssatz erkannt hast, hilft es, ihn kritisch zu hinterfragen. Woher kommt er denn überhaupt? Ist er wirklich wahr? Welche Beweise gibt es denn, dass er wahr ist? Welche Beweise gibt es denn dagegen, also dass er nicht wahr ist? Was könnte denn eine Erklärung sein, dass ich das glaube? Also, und da auch immer so dieses, eine neue Perspektive einnehmen zu wollen. Das könnte auch anders sein. Der dritte Schritt sind dann alternative Überzeugungen entwickeln. Also anstatt den alten Glaubenssatz dann direkt durch eine extrem positive Überzeugung zu ersetzen oder zu überschreiben, kann es sinnvoller sein, vielleicht einen neuen, aber realistischen und neutraleren Glaubenssatz zu formulieren. Also wenn dein ursprünglicher Glaubenssatz war, ist, ich muss schlank sein, um wertvoll zu sein, dann könnte dein neuer Glaubenssatz sein, mein Wert hängt nicht von meinem Aussehen ab. Oder, um halt auch wieder in die Frage reinzugehen, anstatt diese Aussage zu treffen, dich eher zu fragen, was wäre denn, wenn mein Wert nicht von meinem Aussehen abhängen würde? Oder eine alternative Überzeugung für, ich bin nicht gut genug, könnte auch sein, ich bin genug, so wie ich bin. Das ist für viele überfordernd, also schwer zu glauben. Und dann gehe ich ja auch immer wieder in die Frage, was wäre denn, wenn ich gut genug wäre, so wie ich bin? Oder alternativ ist ein Glaubenssatz, der mir auch sehr hilft, ist, ich darf Fehler machen und ich darf daraus lernen. Oder es ist okay, nicht immer alles im Griff zu haben. Oder es ist okay, nicht perfekt zu sein. Ich erwarte nicht von anderen, dass sie perfekt sind, und ich darf mir selbst erlauben, es auch nicht zu sein. Und ich bin wertvoll, auch wenn ich nicht alles perfekt mache. Und es ist wichtig, dass sich diese neue Überzeugung auch authentisch anfühlt. Und es kann herausfordernd sein, das als als Aussage zu formulieren. Und es kann dir helfen, das als Frage zu formulieren. Ja, was wäre denn, wenn ich nicht immer perfekt wäre? Was wäre denn, wenn es okay wäre, nicht immer alles im Griff zu haben? Der vierte Schritt ist dann, dieses neue Denken und Verhalten zu üben. Also es reicht nicht aus, diesen neuen Glaubenssatz nur intellektuell zu akzeptieren. Ja, also du darfst ihn auch durch wiederholtes Denken und entsprechendes Verhalten immer wieder festigen. Ja, das bedeutet auch so ein bisschen, sich aktiv gegen dieses alte Denkmuster zu entscheiden und neue Handlungen ausprobieren, die den neuen Glaubenssatz unterstützen. Und der fünfte Schritt ist, und ich weiß, dass du das sehr oft in diesem Podcast hörst, Geduld und Selbstmitgefühl, also Überzeugungen verändern sich nicht über Nacht. Also wie gesagt, ich glaube eher nicht daran, dass man Glaubenssätze auflösen oder transformieren kann. Ich glaube, man kann ihnen die Kraft nehmen und das wird aber nicht von heute auf morgen passieren. Es kann Rückschritte geben, das ist normal, das ist Teil des Prozesses und auch hier ist es wieder wirklich wichtig, geduldig und mitfühlend mit sich selbst umzugehen. Und ich habe dir zum Schluss jetzt noch einen Impuls mitgebracht, den habe ich Gedanken-Reframing durch eigene Erfahrungen genannt. Also Reframing bedeutet Gedanken neu bewerten und das bedeutet, oder das, ja, der Sinn des Ganzen ist, negative oder belastende Gedanken umzudeuten, um eine andere, positivere oder realistischere Perspektive darauf zu gewinnen. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie Probleme zu ignorieren oder unangenehme Gefühle zu verdrängen, sondern darum, die Gedanken so zu verändern, dass sie weniger belastend und jetzt kommt's, dass sie hilfreicher für dich sind. Also es geht darum, wirklich eine durch das Reframing eine konstruktivere Perspektive einzunehmen. Und das Reframing hilft oder es kann helfen, aus negativen Denkmustern auszubrechen und flexibler zu denken. Es kann Selbstmitgefühl fördern und eine realistischere Sichtweise auf sich selbst und die eigenen Leistungen. Und es kann Stress reduzieren und die Resilienz stärken. Also besonders, wenn du jemand bist, wer sich da gerne in so negativen Gedankenspiralen verliert. Ne? Gruß geht raus an alle meine Neurodivergentis, sage ich jetzt mal. Also mir geht das auch so, das ist auch ja was Typisches für ADHS, dass man so diese negative Gedankenspirale einnimmt und sich da so richtig drin festfährt und auch hier eine konstruktivere Perspektive einzunehmen oder sich zu denken, okay, ja, es kann jetzt sein, dass das jetzt voll scheiße gelaufen ist und dass ich jetzt irgendwas gesagt habe, was ich jetzt im Nachhinein bereue. In dieser Gedankenspirale zu bleiben, ist jetzt aber gerade nicht hilfreich. Was könnte mir helfen? Ja, also was könnte ich jetzt tun, was wirklich hilfreich für mich ist? So, und wie funktioniert dieses Reframing? Also zuerst mal den Gedanken zu erkennen. Na, der erste Schritt besteht darin, den negativen Gedanken bewusst wahrzunehmen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus dem Bereich Essen. Also Beispiel, ich darf an Kohlenhydraten nur Obst und Gemüse essen, aber kein Brot oder Nudeln. So. Im zweiten Schritt kannst du diesen Gedanken hinterfragen. Also du stellst dir Fragen, wie ist das wirklich wahr? Gibt es eine andere Perspektive? Wäre eine andere Denkweise hilfreicher für mich? Ne, welche Beweise gibt es für und gegen diesen Gedanken? Und das finde ich eigentlich so das Wichtigste, deshalb habe ich das auch Reframing durch eigene Erfahrungen genannt. Welche Erfahrung habe ich schon gemacht, die gegen diesen Gedanken sprechen? Und ein Beispiel könnte sein, dass du schon die Erfahrung gemacht hast, wenn ich nur Obst und Gemüse esse, um meinen Bedarf an Kohlenhydraten zu decken, dann rauscht meine Energie früher oder später in den Keller und ich bekomme schlechte Laune. Oder wenn ich nicht genügend Kohlenhydrate esse, und das schaffe ich nicht, wenn ich nur Obst und Gemüse esse, mich da ausreichend zu versorgen, im Sinne von genügend, dann mache ich abends die Arschbombe in die Naschoblade oder ich esse mehr Süßigkeiten, als ich eigentlich wollte. Und dann kannst du im dritten Schritt eine alternative Sichtweise entwickeln. Also dieser ursprüngliche Gedanke wird neu bewertet, indem er ihn hinterfragt und dann in einem anderen Licht betrachtet. Also ein Beispiel könnte hier auch wieder sein, und jetzt kommen deine Erfahrungen ins Spiel. Und auch hier wieder die Neugierde und dieser Entdeckerinnengeist, ja. Deine Erfahrung könnte sein, ich habe heute auch Müsli und Brot gegessen und ich kann mich besser konzentrieren und ich habe mehr Energie für meinen Alltag. Nur Obst und Gemüse an Kohlenhydraten zu essen, funktioniert nicht für mich. Oder seitdem ich zu jeder Mahlzeit Kohlenhydrate esse, habe ich aufgehört, abends Kekse oder Chips in mich reinzustopfen oder mache das seltener und ich fühle mich tagsüber viel besser. Ja, also es geht jetzt nicht darum, sofort irgendwie alle Bewältigungsstrategien, ne? Also abends das Chips und Kekse essen könnte ja auch eine Bewältigungsstrategie sein, das irgendwie sofort abzuschaffen und jetzt zu verbieten, sondern es geht nicht darum, irgendwas perfekt zu machen, sondern es geht darum, sich mit den eigenen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, ne? Und wieder so diese Neugierde, diese wertfreie Neugierde, das ist hier der Vibe, den wir wollen. So, und damit sind wir am Ende dieser Episode. Und ich fasse nochmal kurz zusammen, was du heute mitnehmen kannst. Es ging um das vierte Prinzip der intuitiven Ernährung der Essenspolizei, den Kampf ansagen. Und Ziel dieses Prinzips ist es, sich der mentalen Regeln und negativen Selbstgespräche rund ums Essen bewusst zu werden und sie langfristig abzulegen, da sie eine entspannte Beziehung zum Essen blockieren und Schuldgefühle fördern. So. Die Essenspolizei umfasst alle Regeln, die wir im Laufe der Zeit durch Diäten, Gesellschaftsnormen und Ernährungsideologien gelernt haben und führt oft zu negativen ich mag ja nicht von negativen Gefühlen reden, sondern eher von unangenehmen Gefühlen nach dem Essen, insbesondere wenn man die strikten Regeln bricht. Und sie führt zu negativen Selbstgesprächen und verstärkt zu Schwarz-Weiß-Denken. Also ich möchte Gefühle nicht in positiv und negativ unterteilen, weil das eine Bewertung ist. Ich sag lieber angenehm und unangenehm. Und gerade diese unangenehmen Gefühle, die wir so als negativ wahrnehmen, die sind eigentlich so die allerbesten Wegweiser, um uns anzuzeigen, dass hier vielleicht eine Grenze überschritten wurde oder dass ein Bedürfnis nicht erfüllt wurde. Also ich möchte das nicht bewerten, weil eben jedes Gefühl ein sehr, sehr wertvoller Hinweis sein kann auf irgendwas. So. Genau, wir haben dann einen Abstecher zu den Glaubenssätzen gemacht. Deshalb ist die Podcast-Episode auch etwas länger geworden als geplant. Und zum Schluss hast du einen Impuls noch von mir bekommen zum Gedanken-Reframing durch eigene Erfahrungen. Und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Nächste Woche kommen wir zum Prinzip 5, die Sättigung spüren. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf diesem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, wem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du den Ist-doch-was-du-willst-Podcast bewertest, beispielsweise bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer auch du ihn anhörst, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch, was du willst und alles Liebe, deine Antonie.